Frucht bringt. Amen. Genau, ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt. Ich hatte jetzt letzte Woche, war ich wieder auf einem Kurs in Beröa. Das war, ging es um das Thema Christologie und Soteriologie. Ich wusste auch, bevor der Kurs nicht angefangen hat, auch nicht, was genau das heißt. Aber es im Endeffekt ging es um Christus und das Erlösungswerk. Es war richtig, richtig stark, mega wertvoll. Und wir sind in dem Bereich Christologie sind wir immer wieder auf ein Lied gestoßen. Und zwar, kennt von euch noch jemand das Lied "Welch ein Freund ist unser Jesus"? Könnt ihr mal, genau. Immer wieder sind wir da drauf gekommen und da gibt es einen wunderschönen Vers, der heißt: Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Oh, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und darum ging es so ein bisschen, diese Dienste auch von Jesus als König, Priester und Prophet. Und ein Punkt davon möchte ich heute ein bisschen genauer betrachten, einfach weil es für uns nicht mehr ganz so greifbar ist. Und zwar ist es dieser Aspekt König Jesus. Er ist ein König. Und ja, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt nicht alt genug, dass ich in einer Monarchie aufgewachsen bin. Ja, vielleicht ein paar von denen, die das Lied noch kannten. Nein. Genau. Und was heißt es eigentlich für uns, dass Jesus unser König ist? Was bedeutet es, dass er auf dem Thron sitzt, dass er herrscht und ja, dass er unser König ist? Und ich möchte in einen Bibeltext gucken, Lukas 19. Und hier wird Jesus als König, Jesus als König bezeichnet. Das ist die Stelle, wo Jesus dann einzieht nach Jerusalem. Und das Ding mit Jesus, und ich möchte ein bisschen kurz einen historischen Kontext geben. Jesus Christus, ja, der Gesalbte, er kommt in eine Zeit, die geprägt ist von einer sogenannten Naherwartung. Ja, ganz Israel hat gewartet auf das Kommen des Messias. Und Jesus, und es waren einige Leute, die sich als Retter ausgegeben haben, die sich als Heiland ausgegeben haben. Aber Jesus war anders. Die Leute haben gemerkt, Jesus ist besonders. Er ist nicht einfach nur ein Mensch, der viel schwatzt, so, sondern er hatte etwas, was sonst keiner hatte. Er bezeichnet sich selber ja nicht nur als Sohn Gottes, ja, das war damals tatsächlich relativ normal, alle Kaiser haben sich damals als Gott bezeichnet und praktisch der Höchste und sonst was. Er bezeichnet sich sogar als Sohn des Menschen, ja, das war eine klare Anspielung auf die Prophetien im Alten Testament, wo es heißt, dass eben dieser Sohn des Menschen der Messias sein wird. Und er tut Zeichen, er tut Wunder, er proklamiert, das Reich des Himmels ist nahe. Und die Menschen, die sind begeistert. Sie hängen an seinen Lippen, sie folgen ihm nach, wo immer er hinkommt. Und in diesem Kontext kommt er jetzt nach Jerusalem. Das ist auch eine Anspielung auf eine Prophetie, oder ist auch, ja, damit bestätigt er eine Prophetie, dass dieser König einziehen wird in Jerusalem. Und wir können mal lesen ab Vers 36, da heißt es: Als er losritt, breiteten sie ihre Kleider vor ihm auf den Weg aus. Als sie schon nahe am Abhang des Ölbergs angekommen waren, begann die große Menge der Nachfolger von Jesus voller Freude, mit lauter Stimme Gott zu loben und zu preisen, wegen all der gewaltigen Wunderzeichen, die sie gesehen hatten. Sie riefen: Gepriesen ist der König, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Frieden im Himmel und Ehre in der Höhe. Da sagten einige von den Pharisäern, die unter der Menschenmenge waren, zu Jesus: Lehrer, weise deine Schüler in die Schranken. Und Jesus erwiderte: Ich sage euch, wenn diese ihren Mund verschließen, dann werden die Steine schreien. Und er zieht hier ein, ja, ich habe gerade schon gesagt, es war so eine riesen Naherwartung da in dieser Zeit. Es war nämlich so, dass eine Prophetie gab, dass dieses Volk aus dem Exil zurückkommen würde. Ja, dass das Volk Israel zurückkommen würde aus dem Exil. Und zwar waren sie waren sie aus dem geografischen Exil schon zurück. Sie waren schon wieder als ein Volk zusammen an einem Ort. Aber sie wussten alle, wir sind irgendwo noch im geistlichen Exil. Ja, sie hatten ja ihren Tempel und dieser Tempel, da war die Herrlichkeit Gottes noch nicht draufgefallen. Gott hat ihn noch nicht bestätigt. Sie waren außerdem unter der Herrschaft der Römer. Ja, die waren unter dieser Unterdrückung. Und im 2. Samuel 7, da wird zum Beispiel beschrieben, dass irgendwann so ein Herrscher kommen wird, der ein Königreich aufrichtet, das ewig sein wird. Ein ewiges Königreich aufrichten wird. Und er zieht jetzt ein nach Jerusalem, ihr könnt euch das mal vorstellen. Und die Menschen, die rufen ihm zu, weil er ist ihre große Hoffnung. Endlich kommt dieser König, endlich kommt dieser Herrscher, dieser Messias, der sie nun endlich befreien soll, der auch von der Herrschaft der Römer. Und er kommt rein und sie nennen ihn König und verehren ihn. Und ja, auch Johannes der Täufer tritt ja vorher noch auf, ja, und hier proklamiert, das Reich Gottes ist nahe. Und er zieht dann ein und die Menschen denken, jetzt ist es soweit. Endlich ist es soweit. Aber anstatt, dass Jesus dann in diese Stadt Jerusalem einzieht und irgendwie eine Armee aufbaut und die Römer vertreibt, geht er erstmal in den Tempel und treibt die Händler raus aus dem Tempel. Und er hat Gemeinschaft mit Sündern. Ja, er ist extrem harsch, geht er um mit dieser religiösen Elite, die es da gab, mit den Pharisäern. Und er tut irgendwie überhaupt nicht das, was sie sich vorgestellt hatten. Er ist nicht der König, den sie sich vorgestellt hatten. Er ist nicht dieser Messias. Zwar haben sie gesehen, Wunder und Zeichen, aber er tut nicht das, was sie sich gewünscht hatten irgendwo. Und wenig später, ein paar Kapitel später, in Lukas 23, ab Vers 33 sehen wir dann, dass es sogar so weit geht, dass sie sagen, wir lehnen seine Herrschaft ab und wir kreuzigen ihn stattdessen. Lukas 23, ab Vers 33 können wir lesen, wie dann sie Jesus rausführen, ja, auf den Berg und sie kreuzigen ihn neben Verbrechern. Und es steht drin, Vers 35, dass die Volksmenge, die vorher ihn noch als König bejubelt hat und ihn willkommen geheißen hat, steht da und sieht zu, wie dieser König gekreuzigt wird. Und über Jesus wird dann noch dieses Schild angebracht. Jesus, ja, dieser ist der König der Juden. Und es ist ein krasser Kontrast. Ja, Jesus erfüllt nicht das, was sie sich wünschen, was sie hoffen, was sie erwarten, ja, von diesem König, der sie jetzt frei führt in diese Freiheit. Und als Antwort, ja, sie lehnen die Herrschaft ab und sie töten den Sohn Gottes. Ja, anstatt ihm eine Krone zu geben aus Gold, setzen ihm eine Dornenkrone auf. Und Jesus stirbt am Kreuz. Und alle, ja, als der Feind schon denkt, es hat er gewonnen, nach 3 Tagen steht Jesus wieder auf. Und das ist der wichtigste Moment in der Menschheitsgeschichte. Ja, wir sehen in der Bibel, im Alten Testament, dass alle Menschen davor schauen auf diesen Moment hin und schauen im Glauben auf diesen Moment, wo Jesus wieder auferstehen sollte, hin im Glauben. Und alle Menschen danach schauen im Glauben zurück auf diesen Moment. Weil es ist dieser wichtigste Moment, an dem Jesus bestätigt, er hat tatsächlich den Anspruch auf diese Königsherrschaft. Und er fährt in den Himmel auf, wenig später, und er sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Er sitzt hoch oben und er thront und er herrscht über alles, was ist, über Leben, über Tod, über Mächte, Dämonen, Gewalten. Und wir sehen ja in Apostelgeschichte zum Beispiel, wie Stephanus, als er gesteinigt wird, sieht er hoch und er sieht diese Vision, wie Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Und Johannes schreibt auch immer Offenbarung später darüber, ja, wie diese Ältesten ihre Kronen niederlegen vor dem König und sagen, heilig, heilig bist du. Wisst ihr, Gottes Plan war es nie, ein ewiges irdisches Königsreich zu erbauen. Ja, das wird irgendwann kommen, irgendwann wird es dieses 1000-jährige Reich geben hier auf der Welt. Aber in diesem Moment hat Jesus eine geistliche Königsherrschaft, ein geistliches Königreich gegründet. Und wir haben ja vor 2 Wochen von Irene darüber gehört, über dieses Reich Gottes, über dieses Königreich. Und Fakt ist, Jesus ist König in diesem Königreich und er herrscht. Und es ist aber kein Königreich, wie wir es kennen, ja, wie wir Monarchie uns vorstellen, sondern Römer 14, Vers 17 lesen wir, es ist das Reich Gottes, ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Dieses Königreich ist voll von Freude, es ist voll von Fülle, es ist voll von Kraft und es ist voll von Herrlichkeit Gottes. Und jetzt wird es spannend für uns, weil jetzt wird es persönlich. Weil Jesus bietet uns an, dass wir Teil werden von diesem Königreich. Dass wir ja sozusagen dass wir Staatsbürger werden von diesem Königreich. Und wie das Volk der Juden damals stehen auch wir vor der Entscheidung, wir können das annehmen, was Jesus getan hat, oder wir können es ablehnen. Und irgendwann werden wir, und ja, durch Gottes Gnade haben vielleicht manche von uns schon das erkannt, dass wir tatsächlich dieses Werk von Jesus brauchen, ja, dass wir dieses Erlösungswerk brauchen und dass wir ihn brauchen, dass wir seine Rettung brauchen. Und er bietet es uns an. Er sagt, hey, ich will euer König sein und ich will euch anbieten, diese Himmelbürgerschaft, dass ihr reinkommt in mein Königreich, in diese Fülle, in diese Freude, in diese Herrlichkeit. Und was braucht es dafür? Erstens, wir machen ihn zu unserem Erlöser. Wir nehmen sein Erlösungswerk an. Ja, wir glauben daran, dass Jesus uns erlöst hat, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Aber das ist noch nicht alles. Ja, wir sind nur daran zu glauben, dass Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist, ist noch nicht alles. Aber wir machen dieses Erlösungswerk in uns dann geltend, oder das wird dann Form an in uns, wenn wir zusätzlich auch noch Jesus zu unserem König machen. Und das ist das, wo es, wo ich ein bisschen näher jetzt drauf reingehen will. Was bedeutet es, dass wir Jesus zu unserem König machen? Wenn wir Jesus zu unserem König machen, dann heißt es plötzlich, dass das Wort Gottes, das sind dann plötzlich Aussprüche des Königs. Das sind nicht nur irgendein moralisches Buch, ein tolles, sondern es sind Aussprüche des Königs. Und als König, wenn Jesus unser König ist, dann haben wir die Aufgabe, diesen König zu ehren, ihn anzubeten, ihn zu lieben und ihn zu unserem König zu machen. Es ist wie wenn wir diesen Thron haben in unserem Leben. Und entweder sitze ich auf diesem Thron und ich bestimme, wo es lang geht, oder Jesus sitzt auf diesem Thron meines Lebens. Und Jesus, er möchte einziehen mit seiner ganzen Kraft, er möchte einziehen mit seiner Herrlichkeit. Und es passiert dann, wenn wir ihn auf diesem Thron unseres Lebens sitzen lassen. Und wie mache ich ihn zu meinem König? Wie mache ich ihn zu dem Herrscher in meinem Leben? Da möchte ich zwei Bereiche ansprechen. Erstens, ja, wenn wir mal gucken, David damals im Alten Testament, wie wurde er zum König? Der erste Schritt war, er wurde zum König gesalbt. Und genauso dürfen wir Jesus zum König in unserem Leben salben. Da wollen wir mal gucken, Matthäus 26, steht eine mega Geschichte drin. Matthäus 26, Abvers 6 bis 13, da heißt dann, Jesus hielt sich zu dieser Zeit im Dorf Bethanien auf, im Haus von Simon mit dem Beinamen der Aussatzkranke. Da kam eine Frau auf ihn zu, sie trug eine Alabasterflasske mit sehr kostbarem Salböl. Und das goss sie Jesus über den Kopf, als der dort am Tisch Platz genommen hatte. Als seine Schüler das sahen, wurden sie ärgerlich und sagten, was soll diese Verschwendung? Das hätten wir auch für viel Geld verkaufen und den Erlös an die Armen verteilen können. Und als Jesus das mitbekam, sagte er, warum belästigt ihr die Frau? Sie hat etwas Gutes getan für mich. Ihr werdet immer bedürftige Menschen um euch herum haben, aber mich werdet ihr nicht mehr lange bei euch haben. Sie hat das Salböl auf meinen Körper gegossen als Vorbereitung auf mein Begräbnis. Ich versichere euch, wo auch immer in der ganzen Welt diese Botschaft von mir weitergegeben wird, da wird man auch berichten von dem, was diese Frau getan hat. So wird man sich überall an sie erinnern. Ich finde diese Geschichte so, so wertvoll. Diese Frau, ja, wir wissen nicht viel über sie, wir wissen nicht, wo sie herkommt, was ihre Vergangenheit ist, aber diese Frau hat etwas erkannt in ihrem Leben. Sie hat geschmeckt von der Liebe Jesu. Sie hat geschmeckt von dem, was Jesus tut. Sie hat gesehen, wie gut dieser Jesus ist, wie herrlich dieser Jesus ist. Und dass sie hat gemerkt, dass dieser Jesus der Einzige ist, den sie braucht und der Einzige, der sie befreien kann von all dieser Bedrückung, von all ihrer vielleicht Sorgen, Ängsten. Und sie tut etwas, sie gießt dieses Öl aus. Und dieses Ausgießen, das ist ein unumkehrbarer Prozess. Ja, man kann dieses Öl nicht wieder zurückkriegen in diese Flasche. Und es sah absurd aus für die Welt, es sah absurd aus für, ja, sogar die Jünger Jesus haben gesagt, hey, was soll das? Das ist so eine Verschwendung. Und es sah unlogisch aus für die Welt, aber für diese Frau war es das Logischste überhaupt. Weil sie Jesus erkannt hat für sich, weil sie erkannt hat, dass dieser Jesus derjenige ist, der sie wirklich annimmt, der wirklich die Freude hat, der wirklich die Fülle hat. Und ich persönlich für mich, ich will sagen, hey, ich will, wenn man auf mein Leben guckt, nicht, dass man sieht, ja, der hat das gut gekonnt und er hatte, keine Ahnung, eine Riesenflasche voller Öl, sondern ich will, dass man, wenn man auf mein Leben irgendwann mal zurückkommt, dass man sagt, dieser Timon, der hat Jesus geliebt und der hat sein Öl, er sein Leben gelebt für diesen König. Und was ist unser Öl? Was ist das, was wir gießen können über Jesus? Für diese Frau waren es wahrscheinlich, ja, das war sehr, sehr kostbares Öl, das waren wahrscheinlich ihre Lebensersparnisse. Dieses Öl ist etwas, was kostbar ist. Das kann klar im klassischen Sinne unser Geld sein, es kann aber auch alles sein, ja, was wir sind, was wir haben, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unser Ansehen. Und es ist schlussendlich unser Leben, was wir ausgießen vor ihm. Wir haben alles bekommen von Gott. Er hat uns geschaffen, er hat uns geformt, er hat uns Talente gegeben, er hat uns Fähigkeiten gegeben, er hat uns, ja, er versorgt uns. Und all das dürfen wir als Antwort wieder gießen über ihn und sagen, Jesus, damit will ich dich salben, damit das will ich ausgießen vor dir. Und dieses Ego, ja, das zuvor auf diesem Thron saß in unserem Leben, dass ich so, ich will mich verwirklichen, ich will, ja, das hören wir in dieser Welt so häufig immer mehr, dass wir uns verwirklichen, dass wir groß werden, dass wir groß rauskommen. Aber tatsächlich geht es einfach nur darum, dass wir unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, all das, was wir sind, was wir haben, dass wir es ausgießen vor ihm. Und dann ist darin unser Gewinn. Das ist nicht ein Akt von, ja, nur blöd irgendwas ihm hingeben, sondern als Gegenzug bekommen wir Freude und Fülle und das, was diese Welt uns eben nicht geben kann. Und wie viel mehr, wie viel kostbarer ist es, wenn wir von ihm Anerkennung bekommen, wenn wir von ihm die Ehre bekommen, wenn wir von ihm die Freude und die Fülle und alles bekommen, als dass wir es uns irgendwie von der Welt holen. Und ich salbe ihn zum König, indem ich alles ausschütte vor ihm, was mich ausmacht, was ich habe und was ich bin. Und dadurch gewinne ich wahre Freude, wahres Leben, wahre Herrlichkeit. Und das Zweite ist es, wie wir ihn zu unserem König machen. Das war dann, als David irgendwann tatsächlich als König eingesetzt worden ist, hat er diese Krone aufbekommen. Und wir wollen dieses Bild nehmen für uns und sagen, okay, wir salben ihn zum König, aber wir krönen ihn auch. Und wie krönen wir unseren König? Wir krönen ihn mit unserem Gehorsam. In 1. Samuel 15, Vers 22 steht, sagt Gott selber, dass Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, es ist gut, dass wir eine Kultur leben, wo wir unser Leben ausschütten und es ihm hingeben als ein Opfer für ihn. Und es ist wichtig und richtig. Aber das endet noch nicht da. Sondern dann beginnt es, dass wir gehorsam leben, ihm gegenüber. Warum? Nicht um irgendwas darzustellen, nicht um irgendwas zu bekommen von Gott, sondern aus Liebe. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. In Offenbarung 4, Vers 9 bis 10 ist so eine wunderschöne Stelle, wo Johannes beschreibt, was er sieht. Da sagt er, wir können es mal kurz lesen, Offenbarung 4, Vers 9 bis 10. Da heißt es, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werden ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und es ist so ein wertvoller Ausdruck, wenn sogar die Ältesten im Himmel ihre Kronen niederlegen. Wie viel mehr sollten wir unsere Kronen niederlegen, diese Kronen unseres Gehorsams. In Lukas 9, Vers 23 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Der muss sich selbst täglich verleugnen. Und es klingt krass, aber es ist genau eigentlich das, was wir vorher gesagt haben. Dieses täglich nehme ich die Krone meines Egos, das Ich nehme ich ab und ich gebe sie Jesus. Und sage, nicht länger will ich herrschen über mein Leben und will sagen, ich will das und ich brauche das und ich mag das, sondern ich sage, Jesus, was willst du für mein Leben? Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Und wie gesagt, es passiert nicht aus einem Akt von, ich muss irgendwie mich besser machen vor Gott und ich muss irgendwas erarbeiten von ihm, um gut dazustehen, sondern es passiert aus der Beziehung heraus. Ich liebe Jesus und deshalb will ich ihm meine Kronen geben, weil ich weiß, dass ich selber, wenn ich auf diesem Thron sitze, ich schaffe es nicht, wieder und wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, wie immer wieder und wieder wenn ich versuche, aus eigener Kraft irgendwas darzustellen, irgendwas zu erreichen, ich merke, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, gerecht zu sein vor Gott. Ich schaff's nicht, so zu leben, wie Gott sich das wünscht. Aber wenn ich Jesus meine Krone gebe, wieder und wieder und wieder, dann wird er herrschen und er wird mich dahin führen, dass ich in diese wahre Freiheit leben kann, in dieser wahren Fülle leben kann. Und dann geht's nicht mehr drum, hey, wie kann ich groß rauskommen? Wie kann ich irgendwas darstellen? Sondern es geht darum, Jesus, wie kannst du durch mein Leben groß rauskommen? Jesus, wie kann ich dich verherrlichen? Wie kann ich dich verehren? Und es ist eine tägliche Entscheidung. Und es ist auch, ja, diese Entscheidung, da hilft uns der Heilige Geist. Es ist nicht was, wo wir alleine sind, sondern er hilft uns. Wenn wir Gemeinschaft leben mit ihm, wenn wir ihn suchen im Gebet, wenn wir seine Gegenwart suchen, dann werden wir mehr und mehr in dieser Liebe wachsen zu ihm. Und wir werden mehr und mehr eine Einfachheit spüren, wie wir ihm unsere Kronen geben können. Es wird leichter und leichter werden. Und ich möchte noch eine Bibelstelle lesen mit uns. 2. Korinther 5, Vers 15. Da heißt es, und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ich mag es nochmal lesen. Und er, also Jesus, ist für uns alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, ja, dieses Ego, wo ich versuche, irgendwas, die Kronen irgendwie aufzubehalten, wo ich versuche, etwas darzustellen, wo ich versuche, irgendjemand zu sein. Ich merke wieder und wieder, wie mich das eigentlich dahin führt, dass ich bin abhängig plötzlich von, ja, man wird abhängig dadurch von Menschen, was sie sagen über einen. Und plötzlich, wenn es nicht so gut läuft, plötzlich ist man am Ende, weil man merkt, hey, ich kann es ja doch nicht. Aber Jesus ist heute hier und er sagt, wenn du entscheidest und wenn du mir deine Kronen gibst, wenn du mich salbst, indem du dich ausgiehst von mir, indem du mir gibst, was du bist und was du hast, dann will ich kommen und ich will die Schlachten führen, die du nicht gewinnen kannst. Dann will ich für dich kämpfen als dein König. Und ich will dich aufnehmen in mein Königreich. Und die ganze Fülle und die ganze Herrlichkeit soll kommen. Und du wirst sie erleben. Und Jesus ist kein König, der kommt und ja, sich auf diesen Thron zwanghaft draufsetzt, sondern er wartet darauf, dass wir ihn zum König machen. Und Jesus sagt heute, hey, du musst es nicht mehr aus eigener Kraft probieren. Du musst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft irgendwas darstellen oder jemand sein, sondern wenn du mir die Herrschaft übergibst, dann darfst du wandeln im Sieg. Dann will ich dich führen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann will ich kommen mit meiner Fülle. Und es ist eine Offenbarung, die Jesus jedem Einzelnen, ja, wo wir darum beten müssen, Herr, zeig uns das, wo ich noch aus eigener Kraft irgendwas versuche, wo du noch nicht die ganze Herrschaft hast über mein Leben. Aber er ist König, er herrscht, er hat den Tod besiegt, dieses Erlösungswerk ist verfügbar für uns. Und wir dürfen es annehmen heute. Lass uns nicht so sein wie das Volk Israel, die ihn abgelehnt hat, weil er nicht das getan hat, was wir wollten oder was sie damals wollten. Vielleicht haben wir Vorstellungen von diesem König und sagen, so und so hat er zu sein. Das und das muss er tun, damit ich ihn annehme. Wenn er das tut, dann will ich an ihn glauben. Aber ich mag uns herausfordern heute. Lass uns diese Vorbehalte entfernen und sagen, Jesus, ich kröne dich zum König, weil du schon König bist. Wisst ihr, Jesus ist nicht abhängig von unserer Ehre. Er braucht unsere Krone nicht, weil er schon bereits herrscht. Aber wir brauchen es, dass wir unsere Krone ihm geben. Dass wir uns ihm anvertrauen. Wir werden jetzt nochmal in den Lobpreis einsteigen, nochmal dieses Lied "Würdig bist nur du" singen. Und ich mag uns einladen, vielleicht können wir mal alle aufstehen. Dass wir gerade jetzt, wenn ihr sagt, vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du erstmal dieses Erlösungswerk annehmen musst, ja, wo du erstmal glauben musst, dass Jesus tatsächlich für dich gestorben ist. Und dann darfst du beten, Jesus, ich glaube daran, dass du gestorben bist für mich. Und vielleicht stehst du gerade an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus gestorben ist für mich, aber irgendwie ist er noch nicht so ganz mein König. Irgendwie herrscht doch immer ich irgendwie über mein Leben. Und dann darfst du heute die Entscheidung treffen und darfst dein Leben ihm ausschütten und sagen, Jesus, ich gebe es dir hin. Alles, was du mir gegeben hast, Jesus, das gebe ich zurück für dich. Das gebe ich zu deiner Ehre. Wie diese Frau ihr Öl ausgegossen hat, so können wir uns hingeben, sagen, Jesus, wir gießen uns aus, sodass du, ja, und damit salben wir dich zum König. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, irgendwie, ja, gibt es noch Bereiche in meinem Leben, wo ich eben meine Krone aufhab. Da, glaube ich, will Jesus uns heute rausfordern und sagen, hey, wenn du mir deine Krone gibst, das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist kein Zeichen davon, dass du es nicht geschafft hast, dass du ein Versager bist oder sonst was, sondern es ist ein Zeichen davon, Jesus, ich vertraue dir. Und dann wird diesem Bereich, wo wir noch so krampfhaft festhalten, plötzlich wird es leicht. Plötzlich wird es leicht. Und lass uns, vielleicht magst du auch vorkommen ans Kreuz und einfach nochmal dein Leben hingeben und ihn, ja, oder knie nieder und sag, Jesus, ich kröne dich. Oder mach's praktisch, mach so ein Zeichen, sag, Jesus, ich gebe dir meine Krone und mach's Handbewegung und wie auch immer. Aber mach's jetzt einen Moment, nimm dir eine Zeit, während wir diesen Lobpreis haben. Und kröne Jesus zum König. Kröne Jesus zum König. Und Jesus, wir laden dich ein. König Jesus, wir laden dich ein gerade jetzt. Wir laden dich gerade jetzt ein, dass du herrschst in diesem Ort. Jesus, wir wollen dich zum König machen heute Abend, heute Morgen, Herr. Wir krönen dich zum König mit unserer Liebe. Herr, wir krönen dich mit unserer Liebe zum König. Wir krönen dich mit unserem Gehorsam, Jesus. Wir krönen dich mit unserem, Öl, Herr, wollen wir dich salben zum König. Herr, wir verehren dich. Komm, mach gerade jetzt mal deinen Mund auf und sag, Jesus, ich ehre dich. König Jesus, du bist mein König, du bist mein König, du bist mein König. Sprich es aus, sag Jesus, sag ihm den Bereich, über den du ja, ihn zum König machst. Sag Jesus, du bist der König über meine Finanzen, du bist der König über meine Probleme, über meine Nöte, du bist der König über meine Zweifel, über meine ja, Unsicherheiten, über meine Ängste. Du bist König, du herrschst, du herrschst, du sitzt auf dem Thron. Jesus, du herrschst. Du herrschst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du uns offenbarst, Jesus, was es heißt, was du vorbereitet hast für uns. Herr, du sagst, trachte nach meinem Reich und ich werde euch alles hinzutun. Wenn ihr Teil seid von meinem Reich, wenn ihr mich zum König macht, dann will ich euch die Bürgerschaft, die himmlische Bürgerschaft geben. Und ihr dürft eingehen in die Herrlichkeit. Ihr dürft eingehen in die Freude, die da ist, die da Gott bereitet hat für uns. Lass uns dieses Lied jetzt singen und von Herzen singen. Jesus, würdig bist nur du. Würdig bist nur du. Würdig bist nur du.
Würdig bist nur du.
Sei du der König in unserem Herzen. sei du der König, Jesus, in unserer Gemeinde. Herr, wir erheben dich zum König. Herr, wir wollen bekennen, Jesus, du bist König. Jesus sagt, ich spüre, wie Jesus mir sagt, hey, geh dieses Risiko ein. Geh dieses Risiko ein. Leg ihm deine Kronen hin. Vielleicht verlierst du dadurch Ansehen beim Menschen. Vielleicht verlierst du dadurch, was weiß ich, deinen Ruf. Vielleicht ist es ein Risiko, das du eingehen musst. Hey, was wir dadurch gewinnen, ist so viel mehr. Ist so viel größer. Dieses Königreich, das er gegründet hat, ist ein ewiges Königreich. Es ist ein ewiges Königreich. Und wie diese Frau, die ihr Öl ausgegossen hat, will ich nicht gucken. Ich weigere mich, danach zu gehen, zu schauen, was denken die anderen über mich. Diese Frau hat sogar, ihr war es egal, was die Jünger Jesu über sie dachten. Weil das Einzige, was gezählt hat für sie ist, was denkt Jesus über mich? Was sagt er zu mir? Lass ihn mal durch den Kopf gehen. Was willst du, dass Jesus über dich sagt? Was er über dich denkt? Ich will, dass Jesus zu mir sagt, du hast ein gutes Werk getan. Nicht, weil du gut warst, nicht, weil du viel getan hast, sondern weil du dein Leben gelebt hast für mich. Und das ist das, wofür ich leben will. Ich glaube, Jesus will dich herausfordern und sagen, hey, das darfst auch du. Du darfst leben für mich, weil ich gelebt habe für dich. Es ist kein Verlustgeschäft für uns, sondern in dem Moment, wo wir festhalten an dem, an unseren Kronen, dann kommen Probleme. Da kommen Kämpfe, die wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir ihn zu unserem König machen, wird er unsere Schlachten schlagen. Jesus, wir danken dir, dass du König bist. Wir danken dir, dass du sitzt zu Rechten, dass du nicht im Grab geblieben bist, Jesus, sondern dass du auferstanden bist und dass du hoch erhöht bist über allen Schmerz, über alle Zweifel, über alle Traurigkeit, über alle Depression, über alle Süchte, Jesus, über alle Krankheit. Und ich möchte gerade jetzt beten, Herr, wo hier Menschen da sind, Jesus, die vielleicht gerade in Depression sind, die in Zweifel und Krankheit und Trauer sind. Herr, ich proklamiere, dass du kommst mit deinem Licht, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit und Freude gibt es gerade jetzt. Ich bete, wo Menschen sind mit Krankheit, Herr, ich proklamiere Gesundheit gerade jetzt. Weil dein Königreich ist nah. Dein Königreich ist nah, Herr. Und dadurch ist Gesundheit hier, dadurch ist Freude hier. Dadurch ist das hier, was wir brauchen gerade jetzt. Und lass uns nochmal einsteigen in dieses Lied und mach es zu deinem Herzenssong. Ja, sing es von Herzen und sag, Jesus, du bist würdig, du bist König und du regierst. Wenn wir das tun, Herr, dann werden wir eine Freude kommen, eine Freiheit kommen, die uns kein Mensch geben kann, kein niemand sonst geben kann, keine Aktivität, kein Hobby, keine Beziehung kann uns das geben, was Jesus vorhat, mit uns vorbereitet hat für uns. Lass uns dieses Lied noch einmal singen von tiefem Herzen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Jesus kommen und er wird dich führen in wahre Freiheit, in wahre Fülle, in wahre Freude. Bist nur du.
Jesus, wir achten alles für Dreck, alles für nichtig, für Kot, Herr, damit wir Christus gewinnen. Alles, was uns Ehre geben könnte, alles, was wir erreicht haben, alles, worauf wir stolz sein wollen in unserem Leben, das alles ist nichts, Herr, es ist nichts. Jesus, du bist alles, was wir brauchen. Wir weihen uns dir, wir geben uns dir. Wir legen uns hinein in dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Alles, alles, alles bist du. Alles hast du vollbracht. Danke, Jesus. Du, Jesus, nimm unser Leben und sei du alles in uns. Jesus, wir geben dir alle Ehre, alle Ehre, alle Ehre gehört dir. Jesus, du verdienst das Lob. Würdig bist nur du, würdig bist nur du, Jesus. Du verdienst das Lob, würdig bist nur du.
Amen. Jesus, wir machen dich zum König. Ehre sei dir. Danke, Jesus.
Halleluja.
Amen. So ein wertvolles, lebenveränderndes Wort. Nimm's mit hinein in die Woche. Hörst du nochmal an über YouTube. Ja, möchte noch